Ihr organisiert mit dem FBI eine Ringvorlesung als interdisziplinäre Einführung in die Kritik des Antisemitismus. Siehst du eine Kontinuität von antisemitischen Erzählungen, die auch nach der Shoah überdauern, und welche findest du da besonders gefährlich?
Also genau, ich glaube, es sind verschiedene Diskurse oder Erzählungen gefährlich, und ich glaube vor allen Dingen aber die, es gibt ja unterschiedliche Erscheinungsformen des Antisemitismus, also ob jetzt religiös oder der moderne Antisemitismus, der antizionistische Antisemitismus, und all diese Formen sind für sich ziemlich wandlungsfähig. Das heißt, sie können sich aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen und Diskursen anpassen. Wenn man dann aber genauer hinguckt, dann sieht man oft, dass es eine erschreckende Kontinuität gibt von diesen Erzählungen. Zum Beispiel sowas wie die Parole oder Anschuldigung, die wir jetzt gerade auch wieder relativ häufig sehen, Kindermörder Israel, eine Behauptung, dass Israel absichtlich palästinensische Kinder ermorden würde in dem Krieg in Gaza, was ja eine Delegitimierung des Staates Israels darstellt. Also wenn man Kinder absichtlich tötet, dann genau hat man irgendwie sein Recht verspielt quasi. Und das wiederum ist ja eine Geschichte, die schon sehr, sehr alt ist, fast 900 Jahre aus dem christlichen Antisemitismus im Mittelalter kommt, als Ritualmordlegende entstanden ist, also als die Erzählung, dass Juden Kinder für religiöse Zwecke ermorden würden. Und das wieder aufkommen jetzt gerade ist ja deswegen auch besonders perfide, weil es gerade die Hamas und die islamistischen Gruppen waren, die im Zuge des Massakers am 7. Oktober gezielt ja Babys getötet haben. Das heißt, wir sehen hier auch eine Form von einer Täter-Opfer-Umkehr, die wir relativ häufig haben in antisemitischen Erzählungen, zum Beispiel auch in der Form von Desinformation und Propaganda, dass der Terrorangriff eine False-Flag-Aktion gewesen wäre, also dass Israel das Ganze eigentlich nur inszeniert hätte, um seinen Krieg in Gaza zu legitimieren, was ja wiederum die Vorstellung bedient, dass die israelische Regierung irgendwie so im Geheimen handeln würde, einen Plan verfolgen würde, so als geheim agierende Macht handeln würde, was ja wiederum ein Verschwörungsmythos ist, der im modernen Antisemitismus sehr fest verankert ist und immer wieder in unterschiedlichen Formen auftaucht. Wir haben das auch während der Corona-Pandemie nochmal gesehen, so eine Idee von, dass die Pandemie eigentlich eine geheime, planvolle Angelegenheit wäre. Das heißt, gerade in Krisenzeiten taucht das immer wieder auf, was ja typisch auch ist für den modernen Antisemitismus, dass er auf Krisen so reagiert. Und ich glaube, ich finde gerade dieses Verhältnis von einerseits einer starken Kontinuität dieser Erzählung, aber auch des Wandels und der Anpassungsfähigkeit so gefährlich. Weil wenn man dann einmal anfängt, sich in diese Erzählung reinzubegeben oder denen ja Glauben zu schenken, dann braucht man nur anfangen zu googeln und dann trifft man auf ganz, ganz viele Beispiele, was natürlich dann nochmal die eigene erstarkende Weltsicht in die Richtung unglaublich verstärkt, weil man ganz viele Beispiele dafür bekommt. Und dann muss es ja quasi doch irgendwie Gehalt haben oder wahr sein. Genau, deswegen glaube ich, finde ich dieses Verhältnis so gefährlich.
Okay, wir könnten jetzt wirklich auf zwei auch sehr spezifische Formen nochmal eingehen. Du hast gesagt, es gibt ganz viele, aber zwei habt ihr quasi auch in eurer Vortragsreihe, in eurer Ringvorlesung behandelt. Und zwar gab es einen Vortrag über die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Inwiefern sieht man anhand dieser Schrift besonders gut antisemitische Verschwörungserzählungen und deren Verbreitung in der Gesellschaft? Und vielleicht auch, wenn du dazu noch was sagen kannst, hat das jetzt nochmal eine besondere Bedeutung auch nach dem 7. Oktober bekommen?
Ja, genau. Wir haben diesen Vortrag von Benjamin Damm mit aufgenommen zu den Protokollen der Weisen von Zion, weil wir es wichtig finden, nochmal sozusagen über dieses Dokument zu informieren, weil das ja immer wieder als Beweis für Verschwörungen herangezogen wird und ja, also sehr relativ alt schon ist, auch entstanden ist, wie der moderne Antisemitismus den gibt es schon ein bisschen früher noch, aber so um 1900, ja, aus verschiedenen antisemitischen Texten zusammenkonstruiert. Die Protokolle kamen dann 1920 rum nach Deutschland. 1929 wurden die im Parteiverlag der NSDAP nochmal herausgegeben und hatten da für den Nationalsozialismus also auch eine sehr wichtige Bedeutung. Und was da ja drin steht, ist, dass es dass es angebliche Pläne von jüdischen Verschwörern geben würde, also so ein Weltjudentum, was versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Was da auch drin steckt, ist, dass im Rahmen von dieser Verschwörung absichtlich verursachte Wirtschaftskrisen zum Beispiel Teil davon sind, um soziale Spannungen hervorzurufen. Und das ist auch deswegen möglich, weil das Geldkapital ja sowieso in großen Teilen in jüdischer Hand liegt. Also so diese Erzählung vertuscht wird, dass dann dadurch, dass die Presse ja auch irgendwie jüdisch gelenkt wäre. Das heißt, das sind alles so ja Versatzstücke, die immer wieder an Bedeutung gewinnen. Während der Corona-Pandemie, das habe ich schon angesprochen, überdauern tun die auch, vor allen Dingen in so rechten esoterischen Verschwörungstheorien, alles was so um diese Idee von der Errichtung der neuen Weltordnung kursiert, also diesem Ziel, vermeintlichen Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften, eine neue Weltregierung zu errichten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Protokolle auch in der arabischen Welt über islamistische Kreise hinaus eine relative Popularität genießen. Also dass auch dort die Vorstellung von der jüdischen Weltverschwörung milieuübergreifend verbreitet ist und das wiederum tatsächlich aber eine sozusagen neuere Entwicklung ist, weil das dem islamischen Denken bis ins 20. Jahrhundert eigentlich fremd war. Da wurden dann Juden eher so als ja minderwertig angenommen und so weiter, aber es gab nicht so unbedingt diese Idee der jüdischen Weltverschwörung. Das hat aber durch die Protokolle der Weisen von Zion nochmal ja tatsächlich sich festsetzen können und enorme Popularität gewonnen, vor allen Dingen auch mit Beginn des Israel-Palästina-Konflikts. Ab da begann dann eine größere muslimische Rezeption auch davon. Unter anderem auch dadurch, dass bei den Unruhen, die zwischen Juden und Muslimen 1929 waren, der Großmufti von Jerusalem damals auf die Protokolle verwies, um die Juden verantwortlich zu machen für diese Unruhen und zu sagen, die sind eigentlich die Anstifter dieses Konflikts. Und dann ja weitete sich das weiter aus und vor allen Dingen auch seit der israelischen Staatsgründung 1948 haben die Protokolle in der arabischen Welt ihre Wirkung entfaltet und gelten mithin tatsächlich einfach so als wichtige Informationsquelle über das Judentum und den Zionismus, was natürlich ein großes Problem darstellt. Das heißt, das schafft irgendwie so eine sinnstiftende Erzählung, die vor allen Dingen auch emotional unglaublich wirkmächtig ist, weil sie emotionale Bedürfnisse befriedigt. Also Unmacht und Wut, die daraus entsteht, auch in der arabischen Welt mit den Spannungen vor Ort umzugehen, sich teilweise abgehängt zu fühlen, in einer schlechten politischen, wirtschaftlichen Situation zu sein, sich da irgendwie vom Westen gedemütigt und unterdrückt zu fühlen. Genau das kann dieses Pamphlet immer wieder ja legitimieren, befriedigen. Und ja, genau, wir sehen, dass das aktuell dann jetzt nach dem 7. Oktober auch wieder an Bedeutung gewinnt, mit halt einer relativ langen Tradition.
Der 7. Oktober war der verheerendste Angriff auf Jüdinnen seit der Shoah und wurde teils von linken Gruppen als Akt der Befreiung von einem kolonialen Regime gefeiert und auch die patriarchale Gewalt gegenüber jüdischen Frauen hat in vielen feministischen Kreisen nicht zu einer Reaktion geführt. Es wurde teils vielmehr eine Leinwand entrollt, auf der der 7. Oktober zum Anlass genommen wurde, auf das Leid der PalästinenserInnen hinzuweisen. Schon bevor Israel seinen Angriff auf Gaza begann, waren die Positionen an vielen Orten zu hören, dass die palästinensische Zivilbevölkerung nun unter dem Krieg unsägliches Leid erfährt, ist kaum zu leugnen und auch, dass marginalisierte Gruppen besonders betroffen sind. Wieso ist es aber deiner Meinung nach wichtig, nochmal differenziert darauf zu schauen, welche Entsolidarisierung schon lange Zeit vor dem 7. Oktober und auch unmittelbar danach sichtbar wurde, insbesondere in Bezug auf eine Entsolidarisierung mit jüdischen Frauen und Queers?
Auch mich hat das Ausmaß, an dem du hast das Entsolidarisierung genannt, nach dem 7. Oktober, ich fand das erschreckend. Und ich glaube, gleichzeitig ist es nicht so stark verwunderlich. Und es verweist ja auch auf ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass es keine Solidarität und Empathie gibt für von Antisemitismus und auch Islamismus betroffenen Menschen. Viele jüdische Personen haben in Deutschland ja auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht oder mussten es, weil es andere nicht getan haben, dass es nach dem 7. Oktober einfach überhaupt keinen Moment des Innehaltens der Trauer gab, sondern dass sozusagen sofort eine sehr altbekannte Reaktion oder so ein politischer Diskurs sich entfaltet hat. Also dass es einfach genau für diese Empathie überhaupt keinen Raum gab. Und dann sind in diesen, oder was wir dann gesehen haben, war so eine vermeintliche Solidarität, eine vermeintliche Palästina-Solidarität. Und ich würde das vermeintlich nennen, weil eigentlich geht es da ja verbreitet ist das ja sowohl in linken Kreisen als auch in islamistischen. Aber da geht es ja nicht um die Menschen in Gaza, weil dann müsste man ja vor allen Dingen die Terrorherrschaft der Hamas anklagen, unter der vor allen Dingen Frauen und Queers leiden und halt nicht Israel, was man dann so als kolonialen Unterdrücker und Paradebeispiel der westlichen Unterdrückung oder so begreift. Das ist ja ein Paradox eigentlich, oder das ist ja Quatsch. Und dieser Schulterschluss zwischen Linken und Islamisten, den wir hier sehen im Kampf gegen diesen Unterdrücker, gegen das Böse quasi in Form von Israel, das ist ja also nicht so leicht nachzuvollziehen, wie es dazu kommt. Und gleichzeitig, finde ich, zeigt es sehr gut, dass es eigentlich um was anderes geht. Es geht gar nicht um den anderen, mit dem man solidarisch sein könnte, sondern es geht eigentlich um einen selbst quasi. Und da sehen wir, dass der Antisemitismus in besonderem Maße psychische und politische Funktionen erfüllt. Also sowohl für Gruppen als auch für Subjekte, für Individuen, indem er immer wieder erlaubt, so bedrohliche, unerwünschte und auch aggressive Anteile von einem selbst ins Außen zu verlagern und dort wiederum aggressiv zu verfolgen und zu bekämpfen. Und ich würde sagen, das ist auch jetzt was wir sehen unter diesem Deckmantel der Palästina-Solidarität. Unglaubliche Gewaltbereitschaft und Aggressivität, auch in den politischen Äußerungen. Und gleichzeitig in Deutschland, ich würde sagen nicht nur in Deutschland, aber da in besonderem Maße erfüllt der Antisemitismus neben diesen, oder es ist ja auch Teil davon, dieser emotionalen Funktion, auch immer eine Schuldabwehrfunktion. Was wir ja besonders gut in diesem Slogan Free Palestine from German Guilt tatsächlich auch sehen, darin ist das ja ausgedrückt. Das heißt, es gibt ein starkes Bedürfnis, und das nehme ich auch gerade so wahr, vor allen Dingen an den linken Gruppen, die es hier geht, dann an der Stelle, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und auf jeden Fall nicht Täter zu sein, das Tätersein auch hinter sich lassen zu können. Ich würde sagen, dieser Wunsch nach einer klaren Täter-Opfer-Unterscheidung zeugt auch von einem Wunsch nach einer Vereindeutigung und von mangelnder Ambiguitätstoleranz. Und ich würde sagen, das ist etwas, was wir durchaus auch in linken und auch in feministischen Bewegungen sehen, also nicht neu ist, dass es eine Verleugnung von eigener Täterschaft gibt und ein Problem, sich mit dem eigenen Tätersein auseinanderzusetzen. Das hat Cordula Drum wahrscheinlich, genau, ich dachte gerade, weil sie hat das ja in ihrem Vortrag auch angesprochen und sich damit beschäftigt, mit den feministischen Debatten um NS-Täterschaft zum Beispiel. Und dass es da eine lange Zeit brauchte, um sich auch mit weiblicher Täterschaft zu beschäftigen und dass viel verleugnet wurde. Und ich habe das Gefühl, dass wir das immer wieder sehen, dass es, genau, diesen, wie ich es schon gesagt habe, diesen Wunsch gibt, Opfer zu sein, auf eine Art. Also so eindeutig irgendwie, nicht Täter. Und das heißt aber auch, diese Funktion, die der Antisemitismus da erfüllt, das ist was, wovor erstmal niemand gefeit ist. Und deswegen brauchen wir auch Analysen, die in der Lage sind, das verständlicher zu machen.
In Bezug auf das Konzept der Intersektionalität gibt es Kritik, dass Jüdinnen und Juden als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft konstruiert werden, weil rassistische Diskriminierung oft entlang der Color Line verstanden wird, also daran, wie die Hautfarbe eines Menschen gelesen wird. Ihr hattet zur Intersektionalitätskritik auch einen Vortrag mit Karin Stöckner organisiert. Warum war es euch als Veranstaltenden wichtig, diesen kritischen Blick auf Intersektionalität in Bezug auf Antisemitismus einzubringen? Und was müsste deiner Meinung nach im Diskurs geschehen?
Also uns war es, glaube ich, aus verschiedenen Gründen wichtig, diesen Vortrag mit einzubringen und damit sowohl das Konzept der Intersektionalität zu besprechen, als auch eine Kritik daran, weil es ja auch ein gerade sehr verbreiteter Theorieansatz ist, der allerdings in seiner aktuell dominierenden Form, würde ich sagen, die Analyse des Antisemitismus nur schwer leisten kann. Und das ist gerade eine Perspektive, die Karin Stöckner einbringt, die ich sehr unterstützen würde, dass sie das kritisiert, aber einen Versuch von einer rettenden Kritik unternimmt. Also eigentlich die Frage ist, inwieweit man nicht trotzdem an dem Konzept der Intersektionalität mit einer kritischen Perspektive festhalten kann. Und dafür muss man vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Konzepts werfen. Ich meine, das ist in den USA Ende der 1980er Jahre entstanden, im schwarzen Feminismus, gerade das Zusammenwirken verschiedener Unterdrückungsverhältnisse zu begreifen und ja auch als eine Kritik an den blinden Flecken des weißen Feminismus oder des Rassismus, des weißen Feminismus. Und da und auch um zu verstehen, warum schwarze Frauen in einer anderen Situation sind als schwarze Männer oder schwarze Frauen in einer anderen Situation sind als weiße Frauen oder einfach noch von anderer und von mehr Unterdrückung auch betroffen sind. Das heißt, zentral waren hier, und das ist ja auch das Buch von Angela Davis so betitelt, die Kategorien Race, Class und Gender. Antisemitismus spielte in dem Entstehungskontext nicht so eine große Rolle. Und wenn dann, und das zieht sich auch weiterhin durch, wird es oft nur als Unterform von Rassismus begriffen. Und das Argument oder die Kritik wäre hier zu sagen, dass sich damit die Spezifik von beiden Herrschaftsverhältnissen nicht begreifen lässt. Also weder von Rassismus noch von Antisemitismus und spezifisch von Antisemitismus auch nicht, weil er, wie gesagt, nur so als Unterform des Rassismus begriffen wird. Und das ist, muss ich sagen, generell ein Problem, was ich sehe in jetzt auch nicht allen Theoretikerinnen, die sich mit diesem Konzept beschäftigen, aber oft, dass da diese einzelnen Unterdrückungsformen so ein bisschen wie so additiv sich aufeinander legen oder das so verstanden wird, dass man es gerade nicht schafft, und ich finde, das sollte aber der Anspruch sein, die jeweilige Spezifik des Unterdrückungsmechanismus und der Herrschaft, die sich darin ausdrückt, zu verstehen und dann das Zusammenwirken zu erklären, sondern dass es eher so begriffen wird, okay, das eine kommt halt zu dem anderen, kommt zu dem anderen, kommt zu dem anderen, und am Ende bin ich dann als schwarze, körperlich beeinträchtigte, queere Frau und so weiter und so fort am meisten unterdrückt. Und ich meine, da kann man ja auch rauskommen in seiner Analyse, aber das zu verstehen, wie das tatsächlich funktioniert und wie Subjekte selber an der Reproduktion dieser Herrschaftsverhältnisse beteiligt sind, das wird damit oft schwierig, weil es halt auch oft zu einer Essentialisierung von unterdrückten Gruppen kommt durch den starken identitätspolitischen Fokus. Und auch damit werden gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse vereindeutigt. Es gibt dann so eindeutige Täter-Opfer-Positionen. Als schwarze Frau beispielsweise bin ich dann halt immer auf der Seite der Opferposition, was ja in der Form auch nicht, also einfach nicht der gesellschaftlichen Realität entspricht. Das heißt, es gibt da auch wieder diesen Wunsch nach Vereindeutigung von Täter und Opfer, von das sind die Unterdrücker, das sind die Unterdrückten, und die jeweiligen Gruppen können sich nur in dieser Position wiederfinden, was genau so einfach nicht der Realität entspricht und uns auch nicht hilft, um die, wie gesagt, Reproduktion von Herrschaft zu verstehen. Trotz alledem bleibt aber der Anspruch natürlich richtig, zu sagen, wir müssen die verschiedenen Formen von Herrschaft in ihrem Verhältnis analysieren. Die kritische Theorie würde da vielleicht eher von Konstellationen sprechen, aber man kann auch an diesem Intersektionalitätsbegriff festhalten, das wäre überhaupt nicht das Problem. Und das ist auch ein Anspruch, der eigentlich besonders für die Analyse von Antisemitismus auch relevant ist, weil, und ich meine, das betrifft auch nicht nur den Antisemitismus, sondern auch andere Ideologien, weil er aber eben nicht alleine auftritt, sondern immer auch mit anderen. Das wissen wir auch aus den Studien zum autoritären Charakter, aber auch aus den Leipziger Autoritarismusstudien, wo wir immer wieder sehen in der Einstellungsforschung, dass eine menschenverachtende Ideologie nie alleine auftritt, sondern immer auch in Kombination mit anderen. Und gerade der Antisemitismus als Weltanschauung ist darauf angewiesen, mehr oder weniger auch mit anderen Elementen zu operieren, also beispielsweise mit Sexismus, mit Antifeminismus, aber auch mit Rassismus, was wir dann auch an dieser Erzählung des großen Austauschs sehr relativ plastisch sehen. So eine Idee, dass die weiße Bevölkerung ausgetauscht würde durch die Einwanderung von Migrantinnen oder Muslimen, und dass das wiederum ein Plan, also orchestriert wäre durch eine jüdische Weltverschwörung. Da sieht man ja gerade auch dieses Ineinandergreifen, und das kann man an ganz vielen anderen Stellen auch sehen. Das heißt, es ist wichtig, daran festzuhalten, aber man muss Antisemitismus in die Analyse tatsächlich mit einbeziehen und nicht nur als weiteres Element oder so Unterform verstehen. Das wäre der Wunsch oder der theoretische Anspruch an der Stelle.
Wie nimmst du das Klima an den Hochschulen gerade in Bezug auf Antisemitismus wahr und vielleicht auch insbesondere in Leipzig, wo du ja an der Uni auch selber tätig bist?
Ich nehme das Klima gerade als emotional aufgeladen wahr und teilweise auch als bedrohlich für jüdische Studierende und Lehrende. Und gleichzeitig gibt es wenig Sensibilität für diese bedrohliche Stimmung. Mittlerweile ist das, würde ich sagen, hat sich das verbessert, dass es da auch auf einer Leitungsebene das Bewusstsein so ein bisschen gestiegen ist. Es gibt jetzt auch einen Antisemitismusbeauftragten an der Uni Leipzig mit Gerd Pickel. Aber genau, die Frage ist trotzdem, wie man mit dieser bedrohlichen Stimmung umgeht und was man da, ja, also dass es da auch einen Umgang mit braucht. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es gerade eine starke Diskrepanz gibt zwischen einerseits einem politischen Aktivismus, der auch getragen ist von einem Antirassismus, aber auch von einer, so wie ich es vorhin genannt habe, einer vermeintlichen Palästina-Solidarität, die oft auch mit Antisemitismus einhergeht. Auf der einen Seite einen Aktivismus, der aber, glaube ich, gerade für junge Studierende, die gerade in Leipzig ankommen, an der Uni und so weiter, durchaus eine Relevanz besitzt oder auch eine Attraktivität. Und auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Vorträgen, vor allen Dingen, die sich mit Antisemitismus beschäftigen, das analysieren wollen, auch gerade das Erstarken des Antisemitismus. Aber da findet schon von der Form her, gibt es da ein Auseinanderklaffen. Das heißt, ich glaube, gerade diese Vorträge sind nicht so attraktiv für Leute, die sich politisch engagieren wollen. Das meine ich mit dieser Diskrepanz. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, sind die Hochschulen einfach auch ein Spiegel des Antisemitismus in der Gesellschaft oder Ausdruck von einer antisemitischen Gesellschaft, ein Problem mit Antisemitismus. Und es zeigt auch ein Versäumnis von Antisemitismus und herrschaftskritischer Bildung an Universitäten im universitären Raum, wo das ja gerade passieren könnte und sollte, oft aber nicht stattfindet. Und ich würde sagen, gerade diese Diskrepanz, das Auseinanderklaffen, das nicht mehr in die Diskussion kommen können aktuell, ist auch Ausdruck davon.
Du bist ja auch beteiligt an der Veranstaltungsreihe zur kritischen Bildung gegen Antisemitismus an den Leipziger Hochschulen. Und was steht da in nächster Zeit noch an? Also es gab ja jetzt schon die angesprochenen Vorträge von Karin Stöckner und der zu den Protokollen der Weisen von Zion. Und habt ihr noch mehr geplant in nächster Zeit?
Unser Plan war ja, eine Ringvorlesung über das gesamte Semester zu machen. Das ist aber auch alles sehr kurzfristig entstanden, muss man sagen. Also wir haben uns als Zusammenschluss auch erst Ende letzten Jahres gefunden und hatten dann ein starkes Bedürfnis, auch nochmal eigene Inhalte mit in den universitären Raum zu bringen und vor allen Dingen eigentlich eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, einen Diskussionsraum zu schaffen. Das heißt, wir hatten jetzt einen ersten Teil mit drei Vorträgen, die du jetzt schon angesprochen hast. Wir hatten noch so eine Einführung mit dem Antisemitismusbeauftragten Gerd Pickel und Marina Schinitzky vom OFEC e.V. Und machen jetzt nochmal weiter heute Abend mit dem Vortrag von Professor Oliver Decker zur Sozialpsychologie des Antisemitismus, wo es auch nochmal spezifisch um Israel bezogenen Antisemitismus gehen wird. Wir haben dann noch einen Vortrag geplant, der sich vor allen Dingen mit Antisemitismus im Kunst- und Kulturbetrieb und da nochmal so besonderen Äußerungen auseinandersetzt vom Institut für Neue Soziale Plastik. Und dann sind noch weitere geplant, auch zu dem Verhältnis von Antirassismus und Antisemitismus und auch nochmal einen spezifisch zur islamischen Antisemitismus. Aber da fehlen uns gerade tatsächlich noch die Referentinnen. Das befindet sich noch in Klärung und hoffentlich können wir die auch noch veranstalten und wollen auch darüber hinaus weiter als Zusammenschluss im universitären Raum wirksam werden mit unterschiedlichen Formaten.